Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Moin moin Freunde, der Japan Grand Prix 2024 ist Geschichte. Suzuka hat uns wieder ein unterhaltsames Rennen beschert. Darüber haben wir in unseren Highlights schon gesprochen. Die könnt ihr euch gerne mal angucken. Sebastian verlinkt euch das irgendwo. Heute sprechen wir über die Leistungen aller 20 Piloten. Wie bewerten wir, was die Kollegen da fabriziert haben? Zieht's euch rein, wir legen direkt los. Ich bin der Dave.
Ich bin der Sebastian.
Auf geht's. Ihr kennt das Spiel, wir fangen wieder von hinten in der Konstrukteurswertung an und arbeiten uns nach vorne. Der Japan Grand Prix war unterhaltsam, wie gesagt, auch ohne Regen. Und ich glaube, wir haben eine ziemlich breite Palette an Leistungen gesehen, der Piloten. Gucken wir doch mal, wie es abgeht. Lass uns mal anfangen mit Alpine. Die liegen im Moment auf Rang 10 der Konstrukteure, nach wie vor haben 0 Punkte.
Nicht so
die
toll.
Die Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon, wie haben die sich geschlagen? Pierre Gasly hat sich qualifiziert auf Rang 17, ist im Rennen 16. geworden. Esteban Ocon im Quali 15, im Rennen 15. Alles nicht so wirklich doll. Nach wie vor problematisch der Alpine. Die haben zwar ein paar neue Teile gebracht, aber so richtig nach vorne ging es noch nicht. Ich mache es ganz kurz und schmerzlos tatsächlich. Pierre Gasly kriegt von mir für die Leistung in Japan 7 Punkte. Warum? Weil es ein ordentliches Rennen war von ihm. Es war, er operierte mehr oder weniger am Limit dessen, was er da unterm Hintern hat. Teamkollege Esteban Ocon hat es ein bisschen besser gemacht. Der kriegt von mir tatsächlich sogar 8 Punkte. Hauptsächlich deswegen, weil er den Alpine ins Q2 gestellt hat. Im Rennen haben die sich wieder beide wirklich nicht viel genommen. Es lagen zwar ein paar Sekunden dazwischen. Im Ziel waren es 14 Sekunden, die Esteban Ocon vor Pierre Gasly war. Tatsächlich sind die beiden aber auch beim Restart ein bisschen aneinander geraten. Pierre Gasly hatte da einen Schaden am Auto, hat Abtrieb gekostet. Gut, kann im Startgetümmel mal passieren. Das war überhaupt keine Absicht. Daher werte ich da jetzt auch niemanden ab der beiden. Ich denke, es ist, wie es ist. Beide haben eine ordentliche Leistung gezeigt und stellen sich tapfer der Situation. Wie gesagt, Gasly 7 Punkte, Esteban Ocon 8 Punkte. Sebastian, wie siehst du die ganze Geschichte?
Wenn ich mich richtig erinnere, war es ja nicht nur so, dass die beiden sich da berührt haben, sondern da hat Ocon auch kurz durchgefunkt. Das war, passt so ein bisschen zum Bild von Alpine, dass da gerade überhaupt nicht zusammengeht. Die waren ja die letzten Jahre auch so ein bisschen Punktegaranten-Team, also waren ein solides Mittelfeld-Team. Aber so richtig hat es dieses Jahr noch nicht gezündet. Und obwohl sie ein bisschen Gewicht vom Auto genommen haben und sozusagen ihr erstes Upgrade am Start hatten, hat alles nicht so richtig gezündet.
Aber sie waren wieder sehr nah beisammen, wie sie es eigentlich immer sind.
Wie immer, ne? Und deswegen mache ich es auch hier kurz. Also ich gehe da tatsächlich auch mit dir mit. Also 7 für Gasly. Und Ocon kriegt von mir auch 8. Ist ein solides Ergebnis, den auf 15 sowohl im Qualifying als auch im Rennen zu parken. Weil jetzt Auto ist näher am Parken drin als am Racen. Ja. Bin mal gespannt, was wir über die guten Alpines noch zu berichten haben in den nächsten Rennen. Wir springen gleich direkt zu Sauber. Da haben wir das altbekannte Duo, Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Und die waren dann schon ziemlich weit auseinander dieses Mal. Ja. Bottas qualifiziert auf 13. Teilweise waren auch noch weiter vorne. Genau. Also und im Rennen hat er nur einen Platz verloren auf 14. Hat da auch wirklich sehr schön mitgemischt. Gutes Racing abgeliefert. Zhou, 20. ist jetzt nicht wirklich eine Heldentat. Und did not finish.
Ist nicht ins Ziel gekommen. Relativ am Anfang.
Da kann
schon.
Er halt auch leider nichts dafür. Im Rennen. Ja. Was sagst du?
Ja, also soweit, wie sie im Qualifying auseinander waren, ungefähr so weit sind sie auch in meiner Wertung tatsächlich. Valtteri Bottas wirklich mit einem Lebenszeichen, muss man schon fast sagen. Wirklich sehr, sehr starke Leistung im Qualifying und da können die Sauber im Moment noch am ehesten brillieren. Im Rennen gab es dann wieder, naja, so einen berühmten Sauberboxenstopp aus diesem Jahr. Die technischen Probleme am neu entwickelten Schrauber, an der, Gott, wie nennen sie sich?
Pintgun, keine Ahnung.
Ja. Ja, ihr wisst, was wir meinen. die Probleme sind auf jeden Fall noch nicht ganz behoben.
Ja.
Sauber hat da Besserung versprochen und optimiert ja die Konstruktion noch ein bisschen. Das dauert aber noch eine Weile. Ich glaube, der eine Boxenstopp von Bottas war um die 8 Sekunden. Das ist für Formel-1-Verhältnisse sehr schwach, für Sauber-Verhältnisse in diesem Jahr eigentlich schon ein Achtungserfolg. Im Rennen ist der Bottas auf jeden Fall in dieser großen Mittelfeldgruppe mitgefahren. Teilweise sehr gut, hat dann eigentlich hauptsächlich bei den Boxenstops verloren. Da kann er überhaupt nichts dafür. Er selber war in Suzuka wirklich sehr stark. Das honoriere ich mit einer Wertung von 8 Punkten. So kann das gerne weitergehen. Joe Bagnu tue ich mir ein bisschen schwer mit einer Wertung. Er ist relativ früh im Rennen ausgeschieden, was eigentlich mehr oder weniger für eine traditionelle 5 sprechen würde, weil er, nicht großartig glänzen konnte oder auch nicht großartig negativ auffallen. Trotzdem gebe ich ihm nur 3 Punkte. Zum einen für das wirklich miserable Qualifying.
Ja.
Das war wirklich sehr, sehr schwach. Und im Rennen lag er an letzter Position, als er ausgefallen ist. Also noch hinter Williams, hinter den Alpinen und so weiter. Da muss er eigentlich davor sein. So begründe ich jetzt einfach mal meine 3 Punkte, die ihr kriegt. Wie gesagt, Bottas 8, Joe 3. Und deine Wertung zu den beiden Kollegen lautet, erzähl.
Ja, gute Frage. Also bei Joe würde ich fast dazu neigen, da mitzugehen. Das war irgendwie überhaupt nichts. Im Qualifying hatte ich auch nicht den Eindruck, dass es da irgendwie besondere Gründe gab, warum er da jetzt so weit hinten ist. Ich glaube, das ist einfach ein rabenschwarzes Wochenende für ihn gewesen, von seiner eigenen Leistung her sozusagen auch betrachtet. Also ich würde ihm da ja schon fast ein bisschen weniger geben, aber ich gebe ihm mal the benefit of doubt, weil er da halt auch relativ früh ausgeschieden ist im Rennen. Also sage ich mal 3, gehe ich mit. Bei Valtteri Bottas, wenn ich mir so anschaue, wer vor ihm gelandet ist, da wäre ich fast schon geneigt, ihm ein bisschen mehr zu geben. Und ich sage, ich gebe ihm auch ein bisschen mehr. Ich gebe ihm die 9. Weil in der Quali hat er ja teilweise wirklich eine Großtat vollbracht. Am Ende ist er auf 13 gelandet, ich glaube in Q1
war er sogar 8.
Genau, also das ist schon heftig. Ja. Also da lässt er wirklich, wie du es schön gesagt hast, sein Talent aufblitzen. Und damit würde ich sagen, blitzen wir rüber zu Williams.
Ganz kurz noch, weil die Diskrepanz jetzt bei den beiden so groß ist. Wir haben in unseren Highlights ja schon angesprochen. Suzuka ist schon eine Fahrerstrecke, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Das, finde ich, wird beim Sauber-Duo schon deutlich.
Ja.
Später bei Aston Martin haben wir da ein ähnliches Bild. Also weiß nicht, inwiefern man da wirklich finale Schlüsse ziehen kann. Aber man sieht auf jeden Fall, wo der Hammer hängt bei den beiden Mannschaften. Das hat sich auf jeden Fall gezeigt in Japan. Aber jetzt, Williams.
Sind wir bei Williams angekommen, ja. Da haben wir ein großes Gefälle zwischen dem Fahrerduo Alex Albon, Qualifikation 14. und ist im Rennen dann direkt mal nach ein paar Kurven ausgeschieden. Kollidiert haben wir in der Highlights-Folge schon ausführlich besprochen mit niemand geringerem als Daniel Ricciardo, die dann natürlich da gleich auch mit rausgekegelt hat. Racing Incident, aber wir haben darüber geredet, so ein bisschen besser hätte das Albon handeln müssen wahrscheinlich. Ja. Ist dementsprechend also nicht ins Ziel gekommen. Und Logan Sargeant, der Amerikaner in seiner zweiten Formel-1-Saison, ist Vorletzter geworden in der Qualifikation. Noch vor Guanyu-Zhou und 17. im Rennen. Was sagst du?
Tja, da ist die Diskrepanz in meiner Punktewertung auf jeden Fall nicht allzu groß. Das war wirklich ein schwaches Wochenende von den beiden. Von Logan Sargeant muss man leider sagen, sind wir es ja schon fast gewohnt, dass er hier einen Ausritt hat, da mal einen Unfall. Das muss der Kollege langsam wirklich mal abstellen, sonst habe ich tatsächlich Zweifel, dass er dieses Jahr vielleicht sogar noch im Williams-Cockpit beenden wird. Es drängen sich ja wirklich andere Piloten auf, Nachwuchsfahrer und so weiter. Da muss wirklich langsam mal was kommen. Also er wirkt stellenweise überfordert. Ralf Schumacher hat es ja die Tage auch gesagt, der gehört eigentlich nicht mehr in die Formel 1 und macht zu viele Fehler. Bei den Fehlern gehe ich durchaus mit, das sind zu viele. Ich halte ihm trotzdem noch ein bisschen die Treue. Ich denke, er hat immer noch großes Potenzial und er muss, naja, das Ding einfach mal zusammenkriegen. Sauberes Wochenende ohne Zwischenfälle. Das kann er ja auch. Das hat er letztes Jahr zwischendurch aufblitzen lassen. Er muss es halt öfter hinkriegen, am besten konstant. Dann wird das auch was. In Suzuka in Japan war es leider nichts. Ich gebe ihm 3 Punkte dafür. Tatsächlich kriegt auch Alex Albon von mir 3 Punkte. Das Qualifying war okay. Er war im Q2. Das ist mit dem aktuellen Williams, naja, schon das höchste der Gefühle. Rang 14 im Quali, das passt. War jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Naja, der Unfall im Rennen mit Danny Ric. Ich habe es auch in den Highlights schon gesagt. Ich sag's gerne nochmal. Der geht für mich schon tendenziell ein bisschen mehr auf die Kappe von Alex Albon. Der da einfach nichts verloren hat. Er kam besser aus der zweiten Kurve raus, ja. Aber es bringt ihm nichts, sich daneben zu setzen. Und da ist er halt im toten Winkel von Danny Ric gelandet. Der zog dann rüber, um die Kurve normal anzufahren. Zack, haben sie sich berührt und das war, ja, alles. War unnötig. Das kann Alex Albon auch besser. Ich fürchte schon, da fährt er ein bisschen Frust mit, weil das Auto nicht ganz so das macht, was er sich gerne erhofft hat vom neuen Auto. Ja, das ist eine umfassend neue Konstruktion. Die haben sehr, sehr viel geändert. Das ist alles ein bisschen auf einem, ja, fortschrittlicheren Stand. Die Hoffnungen waren groß, aber bisher ist die Saison für Williams echt eine Enttäuschung und sehr, sehr bitter, weil die ganzen Unfälle ja wirklich einen Haufen Geld kosten. Das geht da wahrscheinlich wieder auf die Entwicklung. Schwierige, schwierige Situation. Trotzdem, wie gesagt, Alex Albon 3 Punkte, Logan Sargeant 3 Punkte. Wie hast du es denn gesehen?
Ich gehe da tatsächlich komplett mit. Du hast eigentlich auch schon alles gesagt. Plus, ja, 2 Sachen will ich noch ergänzen. Albon mit seiner Erfahrung, mit seinem Talent, das hat er, ja, also wie gesagt, Racing Incident, aber hätte er trotzdem besser regeln müssen, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Logan Sargeant mit der zusammengeflickten Version seines Autos irgendwie unterwegs war aus dem Vorgänger, ja, dann halt mit dem neuen Chassis, da muss man nochmal ein bisschen vorsichtiger sein, hätte er durchaus machen können. Also das wäre ein Rennen gewesen, wenn er ein bisschen bedachter vorgegangen wäre, hätte er vielleicht auch in den Punkt landen können. Wir wissen ja, dass er zu solchen Dingen fähig ist, aber wenn man dann gleich sich am Anfang selber rauskegelt, wird das eben nichts. Deswegen eine sehr seltene schlechte Wertung für Albon. 3, wie du auch. Und das gleiche für Sargeant. Ich würde ihm gerne mehr geben, denn gut, in Qualifikation hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, ist er Vorletzter geworden vor einem recht miserablen Guan Yu Zhou. Im Rennen war er eigentlich ganz gut dabei. War in so einer Gruppe drin, wo er richtig gut mitgekämpft hat, hat ein sauberes Rennen gefahren und dann kurz davor, Ende des Rennens, ist er dann vor dieser Kreuzung sozusagen unten im Tunnel abgeflogen und sah kurz danach aus, als ob er ganz raus wäre. Hat es dann nochmal geschafft. Völlig verstaubtes Auto, ja, einfach nicht gut. Wieder ein dummer Fehler drin gewesen. Schwierig. Ich glaube, er hält im Druck einfach jetzt nicht so stand, wie es tun müsste, aber dementsprechend auch nur 3. Ansonsten ohne das Ding wäre er wahrscheinlich deutlich weiter vorne gelandet. Womöglich hätte ich ihm dann 6-7 oder vielleicht sogar 8 gegeben, je nachdem, was er gerissen hätte. Na. Schade, ich wünsche ihm mehr, aber ich würde sagen, wir schauen weiter bei Haas. Da haben wir das Duo Hülkenberg und Kevin Magnussen und bei denen läuft es eigentlich richtig gut. Vor allem Nico Hülkenberg, Qualifikation 12, Rennen 11 und Kevin Magnussen, Qualifikation 18. Okay, war jetzt nicht grandios, eher schlecht, muss man tatsächlich sagen, aber gute Recovery im Rennen dann 13, damit nur 2 Plätze hinter seinem Teamkollegen.
Ja, absolut. Also Kevin Magnussen hat neben Charles Leclerc als einziger eine Einstoppstrategie umgesetzt. Gerade die 2 Autos, der Ferrari und der Haas, die letztes Jahr noch Reifen verbraten haben wie sonst noch mal was. Bei beiden merkt man ganz
wie Spiegeleier.
Wie Spiegeleier. Ah ja, schöne Metapher. Ja, bei beiden Teams merkt man ganz deutliche Fortschritte in diesem Bereich auf jeden Fall. Manche Experten gehen sogar so weit und sagen, dass das Ferrari tatsächlich aktuell das beste Auto ist, was den Reifenverschleiß angeht. Ja, kann man machen, würde ich nicht dagegen wetten. Sieht auf jeden Fall gut aus, bei Haas ebenso, wenn Kevin Magnussen eine Einstopp-Strategie umgesetzt kriegt auf der reifenmordenden Strecke in Suzuka, dann ist das schon eine Signalwirkung. Sein Quali war aber wirklich schlecht, Platz 18 im Haas, da ist deutlich mehr drin, wie Teamkollege Nico Hülkenberg auch regelmäßig beweist. Kevin Magnussen bewerte ich trotzdem gut mit 7 Punkten insgesamt. Wie gesagt, Punktabzug gibt es wirklich fürs Quali und dafür, dass, naja, seine Leistung im Rennen solide, gut war, aber nicht überragend. Er hat jetzt da keine Wunderdinge vollbracht. Trotzdem, Einstoppstrategie muss man erstmal hinkriegen, das war schon sehr ordentlich. Nico Hülkenberg, schwierig. In der Highlights-Folge wussten wir es noch nicht. Mittlerweile wissen wir tatsächlich gegen dieser katastrophale Restart durchaus auf seine Kappe. Er hat es da mit der Kupplung ein bisschen zu gut gemeint, zu übertrieben. Dadurch ging der Motor eben in den Anti-Stall-Modus. Er hatte keinen Vortrieb mehr und ja, fand sich dann nach wenigen Kurven fast auf dem letzten Platz wieder. Ich glaube nur Logan Sargeant war noch hinter ihm. Das war schlecht, aber das war tatsächlich sein einziger Fehler am ganzen Wochenende. Er hat wieder im Qualifying deutlich mehr rausgeholt aus der Karre, als eigentlich drin war, gefühlt. Platz 12 im Quali, wirklich hervorragende Leistung vom Hülk wieder. Und im Rennen auch, nach diesem vergurkten Start dann, war seine Pace tipptopp. Also er hat sich wirklich dann nach vorne gekämpft, hat fast alle Piloten noch überholt und wäre beide in den Punkt gelandet. Also der Yuki Tsunoda auf Rang 10 war nur wenige Sekunden vor ihm. Hätte er den Start hinbekommen, er ist ja von Platz 10 dann de facto gestartet beim Restart. Also da sah es noch wirklich sehr, sehr gut aus für ihn. Hätte er den Restart hinbekommen, hätte er mit Sicherheit mindestens einen Punkt geholt. Die Pace war da, alles richtig gemacht. Kleiner Punktabzug eben für den Restart. In Summe gibt das 8 Punkte für Nico Hülkenberg von mir und 7 für Kevin Magnussen. Und jetzt kommst du dran. Wie hast du die beiden gesehen?
Ja, ich wollte Hülkenberg tatsächlich und Magnussen beiden eigentlich ein Punktchen mehr geben, aber ich kann es nicht, weil Hülkenberg sich eben mit dem zweiten, die erste Start war übrigens sehr gut von Hülkenberg, der zweite beim Restart, der war eben schlecht, das muss man einfach sagen, und sonst hätte ich ihm wahrscheinlich sogar 9 gegeben. Er hat wirklich sonst ein super duper Rennen gemacht, Magnussen auch, musste aber erstmal schaffen, da die Strategie dann so umzusetzen, die Reifen zu managen, egal wie gut der Haas mit den Reifen umgeht. Also um es kurz zu machen, genauso wie du, 8 für Hulk und 7 für Magnussen, und wir sind bei der Racing Bulls und Danny Ricciardo qualifiziert auf Platz 11, direkt hinter seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda, der auf 10 gelandet ist, und ja,
ganz knapp,
also es war wirklich 7, ich glaube es waren 7 500stel, genau, also ja. Das ist eigentlich gar nichts, das ist ja quasi gleich schnell, und im Rennen glaube ich, dass Danny Ricciardo tatsächlich ähnlich gut wie Tsunoda abgeschnitten hätte. Ja. Entweder wäre er auf 10 gelandet und Tsunoda auf 11 oder andersrum. Irgendwas um den Dreh hätte ich mir vorstellen können. Davor hatten beide nichts mehr zu suchen, da waren die anderen Teams einfach zu stark. Aber er ist halt ausgeschieden, wir haben es lang und breit schon erklärt. Tsunoda hat es aber in die Punkte geschafft in seinem Heim Grand Prix und ist 10. geworden. Genauso da, wo er gestartet ist. Jo, jetzt bin ich auf deine Wertung gespannt. Also Tsunoda haben wir ja beide schon gesagt, können wir gleich sagen. Also haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, der hat sich seine 10 von
Qualifying
10.
Qualifying Rang 10. Rennen 10, Punkte 10. Ja. So einfach ist die Rechnung. Also Yuki Tsunoda war wirklich fehlerfrei, überragend, hat zum dritten Mal in 4 Rennen den Teamkollegen, gebügelt ist jetzt in dem Fall ein bisschen übertrieben, es war ja wirklich knapp, wie wir gerade gesagt haben. Er hat sich aber vor Danny Rick qualifiziert schon wieder und hat dann ein blitzsauberes Rennen gefahren. Es wurde ihm nicht einfach gemacht, er musste schon arbeiten dafür, er hat tolle Manöver gezeigt, hat super überholt, sehr mutig, aber immer innerhalb des Limits. Ja. Die Boxenmannschaft hat mitgeholfen über den Boxenstopp und sein überraschend ehrliches Lob haben uns auch schon unterhalten. Wir waren ja sicher, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und der wieder sarkastisch reagiert, aber war ehrlich gemeint. Ja. Super Job, Jungs, danke. Und er kam ja dann wirklich, als 5 Autos gleichzeitig in der Box waren, kam der Yuki dann als erster raus in dieser Spitzengruppe. Das war knapp und das hat ihm aber dann wahrscheinlich sein Rennen gerettet, mehr oder weniger. Und die Punkteplatzierung ermöglicht. Japaner ist natürlich völlig ausgeflippt, komplett zurecht. Der Nationalheld holt zum ersten Mal Punkte in seinem Heim Grand Prix. Das ist doch auch eine wunderbare Geschichte. Honorieren wir beide, so viel spoiler ich schon mal vorweg, mit 10 Punkten tatsächlich. Bei Danny Rick habe ich mir sehr schwer getan, weil eigentlich war er wirklich gut unterwegs. Quali war sehr ordentlich und wie du schon gesagt hast, ich bin überzeugt davon, dass er da auch eine gute Rolle gespielt hätte in dem Rennen. Er konnte es halt nicht zeigen. Es läuft gerade alles ein bisschen gegen ihn. Er muss da mal wieder ein bisschen raus aus dem Tal der Tränen, sage ich mal. Einfach ein sauberes Wochenende wieder hinkriegen, ohne irgendwelche dummen Zwischenfälle. Und dann ist, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein vielleicht wieder da. er kriegt ja ein neues Chassis in China. Ja. Das war von vornherein schon so geplant. Da setzt er ein bisschen Hoffnung rein, dass das vielleicht sein Gefühl im Auto noch ein bisschen ja, optimiert, stabilisiert. Vielleicht sehen wir ab dem nächsten Rennen einen neuen Danny Rick. Ich denke, das ist wirklich die letzte Chance jetzt für ihn, mal in Tritt zu kommen. In Japan ist es ihm noch nicht ganz gelungen. Entsprechend bewerte ich ihn mit 6 von 10 Punkten in Suzuka.
Ja, die gibt da ebenfalls von mir. Normalerweise in solchen Umständen ja 5 von 10 machen wir ja meistens, wenn jemand so früh ausfällt. Aber ich bin absolut sicher, Danny Rick hätte ein super Rennen hingelegt. Er hat mental Stärke bewiesen. Er ist super nah an Tsunoda dran gewesen. Und darf nicht vergessen, Tsunoda ist ein sehr guter Fahrer. Das heißt also, eigentlich waren die auch, als Danny Rick zurückgekommen ist, letztes Jahr aus seiner Pause sozusagen, da war er direkt so schnell wie Tsunoda, aber eben auch nicht viel schneller. Und dann hat er sich relativ schnell verletzt, dann auch ein bisschen Pech gehabt. Ich sehe die beiden grundsätzlich sehr nah beieinander. Das ist, glaube ich, das wahre Leistungsniveau, was eigentlich auch sehr für Tsunoda spricht, weil Danny Ricciardo in Topform gehört wirklich zum oberen Regal sozusagen. Ich glaube, da findet er auch langsam wieder zurück. Ich hoffe, er kann es beweisen. Er hat ja auch sich überhaupt nicht erklären können, warum er mit dem Auto nicht richtig zurechtkommt. Da hat er auch ein bisschen vermutet, du hast es angedeutet, dass es am Chassis liegen könnte. Ich hoffe, dass es ab China besser läuft. Wir werden sehen. Aber
wir drücken ihm alle die Daumen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und Tsunoda, wirklich formidable Leistung. Bleibt mir auch nichts weiter zu sagen. Bin sehr gespannt, wie dieses Teamduell weitergeht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass beide noch lange in der Formel 1 zu sehen sind. Aber jetzt, bevor wir in die zweite...
Ich bin auch gespannt, wie unser Duell weitergeht.
Richtig. Es geht um eine neue Runde im Kreis Fragen.
Jawohl.
Jo, Dave, wie viel steht's denn? 3 Punkte habe ich und 1. Was ist denn da los? Das war letzte Saison noch ganz anders.
Exakt. 3-1 für dich bisher. Ich habe dir auch fleißig geholfen und leichte Fragen gestellt. Ja. Weiß nicht, vielleicht ist damit bald Schluss, vielleicht auch nicht. Ich habe mir selber schwer getan, deine Fragen richtig zu beantworten in dieser Saison bisher. Mal schauen, wie es weitergeht. Das macht auf jeden Fall immer Spaß. Ja,
und ihr dürft natürlich immer gerne mitraten bei unseren Fragen.
Ja, das machen einige tatsächlich. Ja. Das machen einige aus unserer Community und schreiben dann manchmal, kommentieren manchmal drunter, ich hätte es gewusst, ich hätte es nicht gewusst oder... Letztes hat ein Kumpel mir geschrieben, er hat sich die Folge angehört und live während er gehört hat, er dann mitgeraten und er hat die Antwort gewusst.
Sehr gut.
Bei der ich dir ein bisschen nachhelfen musste, wenn du dich daran erinnerst. Der letzte McLaren-Doppelsieg, den wusste der liebe Fabian. Gruß geht raus, Fabian, an dich. Du bist ein Guter, ein Schlauer, sehr schön. Mal gucken, ob auch die heutigen Fragen von euch beantwortet werden können. Wenn du nichts dagegen hast, Sebastian, würde ich heute gerne anfangen, denn ich habe tatsächlich nur eine Frage vorbereitet. Falls wir dann den gleichen Gedanken hatten, hoffe ich, dass du noch was in Reserve hast. Also, Freunde der Sonne, haltet euch fest. Der liebe Max Verstappen hat jetzt am Wochenende...
Nicht die gleiche Frage.
Sehr gut, alles klar. Er hat ja wieder gewonnen. Ja. Das macht er ja ganz gern und oft. Insgesamt war es tatsächlich jetzt schon sein dritter Sieg beim Japan Grand Prix in Folge. Und bei allen 3 Siegen, die er jetzt in Folge erzielt hat, stand er auch auf der Pole-Position. Mhm. Das ist tatsächlich in der Vergangenheit auch einem weiteren Fahrer gelungen. Und ich würde gerne von dir wissen, wer das war mindestens. Und wenn du mir das sagen kannst, in welchen Jahren das passiert ist, dann bist du das Superbrain.
Also was jetzt genau?
3 Japan-Siege in Folge von der Pole-Position. Also 3-mal Pole-Position, 3-mal Sieg in 3 aufeinanderfolgenden Jahren.
Du hast gesagt in der jüngeren Vergangenheit, ja?
Ich habe gesagt in der Vergangenheit.
Vergangenheit, okay. Also Formel 1-Geschichte generell, ja? Okay.
Formel 1-Geschichte generell, aber wenn 3
aufeinanderfolgende Jahre und jeweils Pole und Sieg.
Genau. Kleiner Tipp, wenn du unseren Track-Guide noch vor Augen hast oder gut studiert hast, dann wirst du wissen, dass es nicht allzu lange in der Vergangenheit liegen kann.
Ja, also ich gehe jetzt direkt auf Michael Schumacher, weil der in Japan eigentlich immer stark war und ich weiß es jetzt nicht sicher. Also die ersten 3, die mir da in den Sinn kommen, sind Senna, Schumacher, Hamilton, aber ich glaube in dem Fall Schumacher und ich müsste jetzt auch lügen. Also das ist kann es jetzt nicht mit solidem Wissen irgendwie untermauern. Deswegen, meine Antwort ist Michael Schwacher.
Deine Antwort und dein Bauchgefühl täuscht dich nicht. Das ist tatsächlich Michael Schumacher. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar in den Jahren 2000 bis 2002 hat der Kollege Schumi hier wirklich jeweils Pole Position und Sieg geholt in Japan. 2000, wir erinnern uns, hat er damit auch noch seinen ersten Ferrari-Titel eingefahren. Absolut unvergessliches Rennen, unvergessliche Saison. Großartige Zeiten.
Es gab viele Saisonentscheidungen auch am Ende, die er nicht für sich entschieden hat. Also kaum Fahrer, die so oft praktisch im Saisonfinale theoretisch hätten Weltmeister werden können. Und er ist ja mit Hamilton zusammen, der auch noch die meisten sowieso schon hat. Also richtig stark.
Viele, viele What-Ifs. Ja, Sebastian, ich gratuliere. Somit hast du 4 Punkte bereits in dieser Saison. Mal gucken, ob ich nachziehen
jetzt
kann.
Jetzt, ich glaube, die Frage ist fair. Ist, glaube ich, die Frage, die dir gefallen wird. Aber Yuki Tsunoda ist, wie wir jetzt schon besprochen haben, ausführlich 10. geworden. Die japanischen Fans ausgerastet. Yuki Land sozusagen. Wenn du aus dem Flieger gestiegen bist, dann hast du auch direkt Yuki-Banner überall gesehen, Yuki-Fieber in Japan. So. Aber er ist natürlich nicht der einzige Formel-1-Fahrer aus Japan in der Geschichte der Formel 1. Es gab vor nicht allzu langer Zeit die Situation, dass es ein Team gab mit, sage und schreibe, 3 japanischen Formel-1-Fahrern in einer Saison. Wenn du mir dieses Team und die Fahrer nennen kannst, hast du dir deinen Punkt heute redlich verdient.
Alter Schwede. Also ich hoffe mal, du meinst das Super Aguri-Team.
Schon mal richtig, ja?
Ja, das ist schon mal richtig. Aber 3 japanische Fahrer waren da unterwegs, tatsächlich, ja. Lass mich überlegen. Alter Schwede.
Also ich.
Anthony Davidson ist da gefahren, aber der ist weder Japaner noch hilft mir das in irgendeiner Form gerade weiter. Ich gehe mal schwer davon aus, Takuma Sato war wahrscheinlich einer der 3 Piloten.
Das ist korrekt.
Der war dann noch in der Formel 1. Oh Gott. War Yuki Ide auch
das
einer von den 3?
Das ist der 2. von den 3.
Oh, dann brauche ich noch einen. Wer ist denn da noch gefahren? Kazuki Nakajima war bei Williams auf jeden Fall unterwegs.
Das ist schon mal nicht Tokio Katayama.
Nee, Taki Inoue ist es auch nicht. Aguri Suzuki auch nicht. Der war ja dann eher ein Namensspender. Oh Gott, ich stehe gerade auf der Leiter, aber ich glaube, ich komme noch drauf. Lass mich kurz überlegen. Yuki ist Sato und. Ging der Ball, Tipp?
Yes.
Ist der Kollege noch irgendwo gefahren? Wie lange war er in der Formel 1 vielleicht?
Der ist in der Formula Nippon und im Super GT gefahren, unter anderem, und ist tatsächlich Politiker auch jetzt inzwischen.
Meine Güte, das hilft mir überhaupt nicht.
Er ist in der Abgeordnetenhauswahl 2021 für die Liberaldemokratische Partei im Verhältniswahlblock Tokai Mitglied des Abgeordnetenhauses.
Ach, jetzt!
Des Unterhauses des Nationalparlaments. Also,
es hilft mir leider überhaupt nicht.
21 Starts in der Formel 1 tatsächlich. Für unter anderem noch Spyker und HRT.
Das könnte mir doch helfen. Spyker und HRT. Oder HRT war ja dann später, ne? Mal deutlich später.
2010
ist das. Ja. Oh Gott, Hilfe. Keine Ahnung, ich komme wirklich nicht drauf. Ich werde mir gleich in den Hintern beißen, aber muss kapitulieren. Es tut
also
mir
leid. Bei HRT hat er sich tatsächlich für 5 Millionen US-Dollar eingekauft. Und zum ersten Mal ist er beim Großen Preis von Großbritannien eingesetzt worden, als er Bruno Senna ersetzte. Ist dann im folgenden Großen Preis von Deutschland ist Senna zurückgekommen und der besagte Japaner ist dann bis zum Großen Preis von Italien im Wagen von Karun Chandrox gesessen. Es handelt sich um
Trommelwirbel.
Sakon Yamamoto.
Sagt ihr dir was? Natürlich. Ja, natürlich. Verflucht. Ich wusste doch, ich beiß mir in den Hintern.
Aber weißt du was, den Punkt hast du dir trotzdem verdient. Den kriegst du heute, nachdem du das letzte Mal auch geholfen hast. Und du warst ja, also das ist ja wirklich eigentlich nahezu perfekt erklärt. Es geht ja hier auch vor allem um den Spaß an der Sache. Und ich glaube, die Frage hat dir, glaube ich, schon Spaß gemacht, oder?
Die hat mir mega Spaß gemacht. Okay, den Punkt nehme ich dankend an, aber...
Aber ab jetzt wird sich nichts mehr geschehen.
Nee, ich wüsste gerne wirklich jetzt in den Kommentaren, wenn ihr auf YouTube guckt, kommentiert gerne, hättet ihr denn gewusst, was der Sebastian da genau will, hättet ihr das Team sagen können und alle drei japanischen Fahrer, die da unterwegs waren. Ich habe es offensichtlich nicht ganz hinbekommen. Vielleicht ja jemand von euch.
Muss ich noch eine Sache dazu sagen. Ich habe, also auf Sky haben sie das thematisiert und ich hätte es gewusst, also weil ich 2006, also das Formel-1-Spiel auf der PlayStation 3 gespielt habe. Aber den dritten, den habe ich tatsächlich nur erst rausgefunden und gewusst sozusagen, also den Yamamoto, mit dem du jetzt auch gestruggelt hast, als ich nochmal verifiziert hatte und die Frage mir nochmal ordentlich durchgelesen habe, dass ich da jetzt auch keinen Scheiß baue.
Ah,
deswegen, Mensch. Fairerweise. Also, so sieht's aus.
Alles
hättet ihr es gewusst?
Gut.
Schreibt uns in die Kommentare und ich würde sagen, weiter geht's in unserer Fahrerwertung.
Weiter geht's.
So, zweite Hälfte. Wir sind bei den Top-Teams sozusagen angelangt. Und ja, damit bin ich derjenige, der loslegen darf. Mit
so
den Bewertungen.
Aus.
Wo sind wir denn jetzt hier?
Wir
Aston Martin.
Sind bei Aston Martin gelandet. Die haben mittlerweile 33 Punkte in der Konstrukteurswertung. Einen weniger nur als Mercedes übrigens. Also da ist es schon richtig, richtig spannend zwischen den beiden. Ich glaube, so richtig glücklich ist da aber keins der Teams damit. Die kämpfen da gerade, naja, um Platz 4. Aston Martin, wie gesagt, auf Rang 5. Sei es drum. In Japan, in Suzuka, ist Fernando Alonso nach eigenen Angaben eines der besten Rennen seines Lebens gefahren, seiner Formel-1-Karriere gefahren. Das bedeutet, in Zahlen, er hat sich auf Rang 5 qualifiziert, ist am Ende als Sechster durchs Ziel gekommen. Große Leistung, war auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gut, erzählt euch der Sebastian gleich. Lance Stroll hingegen ist im Q1 ausgeschieden, 16. Platz nur, 16. Startplatz und konnte sich im Rennen trotz dreier Ausfälle übrigens wohlgemerkt nur auf Rang 12 vorarbeiten. Glaube, das ist aber ein bisschen strenger, ich weiß nicht. Leg vor, erzähl.
Also
wie
Alonso, für mich keine Diskussion mit dem Auto. Gut, Upgrades sind draufgekommen, das heißt vielleicht, also je nachdem, wo... Also Stroll hat ja extreme Schwankungen, muss man ja auch gleich sagen. Das heißt also, im letzten Rennen kann Stroll wieder super nah an Alonso dran sein. Also ich würde da jetzt nicht Rückschlüsse aufs Auto machen. Aber Alonso ist auch derjenige, der es halt schaffen kann, ein, Auto auch dann deutlich über dem zu platzieren, wo es eigentlich hingehört. Ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall 10 von 10. Das war einfach lupenrein und die vor ihm gelandet sind. Also wenn der Aston Martin gut genug ist, mit denen mitzuhalten, dann würde ein Alonso auch mithalten können. So viel ist schon mal gesagt. Also Platz 5 in der Qualifikation und 6 im Rennen, wirklich tipptopp. Stroll, Quali wirklich schlecht. Rennen, finde ich, ist okay gewesen. Er hat ein paar schöne Manöver gezeigt, hat da auch in Sektor 1 sich schön auch teilweise an Kollegen vorbei geschlängelt und gut gefightet. Ich gebe ihm tatsächlich 4. Es war aber wirklich mit Tendenz zur 3 eher. Aber die kann ich ihm nach dem Rennen auch nicht so ganz geben. Man merkt, er ist auch mit totaler Leidenschaft dabei. Also da dieses fast schon Meme, das jetzt dadurch entstanden ist, wo er da sich beschwert hat, dass wir so schlechten Topspeed hätten oder zumindest mit seinem Setup. Da hat sich die Stimme überschlagen, da klang er wie so ein Schuljunge, also da musste ich auch kurz lachen. Aber man merkt, also es ist jetzt wirklich jemand, der will halt auch. Ne? Also ob er es kann, okay, haben wir uns auch schon in der Vergangenheit ausgiebig drüber diskutiert und ausgetauscht, aber ja. 10 Alonso, 4 Stroll. Ich denke, bei Alonso sind wir uns einig, oder?
Bei Alonso sind wir uns auf jeden Fall einig. Also ich habe es auch als sehr, sehr gutes Rennen gesehen von ihm. Er hat beide Mercedes hinter sich gelassen. Er hat einen McLaren hinter sich gelassen. Das ist definitiv aller Ehren wert. Er kam auf Anhieb mit den Upgrades zurecht. Das ist auch ein Markenzeichen eines großen Champions. Den setzt du halt in irgendeine Mühle und der presst auf jeden Fall auf Anhieb dann das meiste aus, was da drin steckt. Das zeichnet halt wirklich einen großen Champion auf jeden Fall aus und der ist Alonso immer noch. Er macht ja fleißig Werbung für sich selbst aktuell. Würde jetzt den Rahmen dieser Episode sprengen, aber ich habe da so eine Vermutung, was da abgeht tatsächlich. Es ranken sich wilde Gerüchte darum, dass Aston Martin Carlos Sainz holen will. Und zwar statt Fernando Alonso. Deswegen setzt er auch gerade alles auf eine Karte und rückt sich selbst ein bisschen in noch ein besseres Licht als das, in dem er eh schon drin steht. Und setzt alles auf die Karte Red Bull. Er will unbedingt einen Sitz bei Red Bull haben und da am Ende seiner Karriere noch mal ein bisschen auftrumpfen. Glaube, wenn das nicht klappt, dann hört er Alonso vielleicht sogar auf, wenn er bei Aston Martin nicht weiterfahren darf. Mal gucken. Aber das nur ganz am Rande. 10 von 10 auf jeden Fall von mir auch für seine Leistung in Japan. Dem Stroll kann ich auch keine 3 Punkte geben wie du, aber ich gebe ihm nicht 4, sondern 2 tatsächlich. Bin da besonders streng mit dem Kollegen, weil das war wirklich schwach. Dass es im Quali mal nicht läuft, ja gut, das kann passieren. Dass er halt 8 Zehntel hinter seinem Teamkollegen liegt, der davor nur eine Stunde mit den Upgrades fahren konnte. Der Stroll hatte die schon in den ersten 2 freien Trainings am Auto und konnte sich entsprechend länger und theoretisch besser darauf einstellen. Das ist schon auf jeden Fall ein Statement, ja, in die falsche Richtung. Und ja, er hat schon das ein oder andere schöne Manöver gezeigt. Das hast du ganz richtig analysiert. Allerdings, wenn man sich anschaut, zu welchen Platzierungen das Auto theoretisch fähig ist in den Händen von Alonso, und wenn man sich anschaut, gegen welche Autos er da Überholmanöver gezeigt hat, also gegen Alpine und Sauber vielleicht, dann kann ich das aber jetzt auch nicht allzu hoch bewerten. Diese Autos muss er überholen, und zwar links mit geschlossenen Augen so ungefähr. Sagt sich natürlich leicht von unserer Warte aus, schon klar. Ganz so leicht ist es natürlich nicht. Dennoch, wenn der Teamkollege so viel stärker ist, auf einer Fahrerstrecke, auch das haben wir schon hinlänglich erklärt, dann ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung. 2 Punkte von mir für Lance Stroll, 10 für Alonso.
Mercedes.
Lass uns doch zu Mercedes weitergehen.
Mercedes.
Genau.
Ja, das spanische Team. Also natürlich deutsche Hersteller, aber Team selbst Sitz ist in UK, in Großbritannien. Und UK. Die Fahrer sind auch aus Großbritannien. Lewis Hamilton ist der eine, George Russell der andere. Lewis Hamilton Qualifikation 7, Russell Qualifikation 9. Ja, und im Rennen haben sie Plätze getauscht. Hamilton 9. geworden, Russell 7. Und ich gebe beiden eine 8, also genau zwischen 7 und 9. Hat jetzt damit nichts zu tun, aber ich erkläre auch gerne warum. Hamilton, starke Quali für dieses Auto, muss man leider inzwischen sagen. Also so sehr das jetzt alle Mercedes- und Hamilton-Fans schmerzt, das ist realistischerweise nicht viel besser. Denn beide Fahrer sind starke Fahrer, beide Fahrer sind auch starke Qualifier, sowohl Russell als auch Hamilton haben sie beide schon sehr oft bewiesen. Wenn beide Fahrer das Auto nicht weiter nach vorne bekommen, sowohl im Rennen als auch in der Qualifikation, dann hat es was zu sagen, dass dieses Auto einfach nicht besonders gut ist aktuell. So, und Hamilton hat es halt in der Quali wirklich gut gemacht, ausnahmsweise auch mal, diese Saison vor Russell gewesen in der Quali. Im Rennen eigentlich auch wirklich super gefahren. Warum ist er hinter Russell ins Ziel gekommen? Er hatte ja diesen ersten Stint, wo er wirklich langsamer war als Russell. Hamilton hat nach dem Rennen gesagt, er hatte massives Untersteuern im Auto. Und der Grund, warum er dann in Stint 2 und 3 wieder zur Pace zurückgefunden hat, und da war er, ich habe die Abstände genau verfolgt, hat er sich wirklich an Russell rangearbeitet, und zwar relativ deutlich. Also mit etwas anderer Taktik und etwas, wie soll ich sagen, nicht diesem Problem im ersten Stint. Er, glaube ich, wäre vor Russell angekommen, vielleicht sogar vor Alonso. Die haben dann ein bisschen an den Flügeleinstellungen gedoktert und haben das dann halbwegs wieder in den Griff bekommen. So, ich kann ihm aber auch nicht mehr geben, weil, das war jetzt auch kein absoluter Fabel-Run von ihm oder so. Und bei Russell ist es eigentlich die andere Richtung, hat sich schön nach vorne gekämpft, hat sich da trotzdem Probleme von Hamilton auch nie das Boxhorn jagen lassen. Am Ende ist er auch wieder weggekommen. Er hat vielleicht auch mehr Pace gehabt, als er da irgendwie kurz bevor er dann auf Platz 7 sich vorgearbeitet hat, als es den Anschein gehabt hat. Weil du musst ja auch ein bisschen managen, gerade bei Suzuka, ne? Du kannst nicht deine Reifen kaputt fahren, wenn du da hinter einem herfährst. Du musst sehr schlau fahren, das hat er gemacht. Deswegen finde ich, haben sich beide die 8 verdient, und eigentlich hat Mercedes als Team, also sozusagen in der Strategie, so ein bisschen versagt. Wir haben ja auch drüber gesprochen, wollten erst einen Einstopp, haben dann gesehen, okay, funktioniert mit den harten Reifen nicht, haben Hamilton dann auch, die hätten den ja auch relativ zeitnah auch an Russell oder direkt hintereinander eigentlich auch in die Box bringen können, haben sie nicht gemacht. Er hat dann auch da wieder ein bisschen verloren, hat sich dann auch jedes Mal gewundert, warum er dann gar so weit nach hinten gefallen ist. Also da ist nicht besonders viel gut gelaufen, aber das kannst du den Fahrern nicht ankreiden. Weder Russell noch Hamilton, beide 8. Jetzt ist deine, it's your turn.
Ja, du hast das alles schon sehr, sehr ausführlich und richtig dargelegt. Das Team hat wirklich, also es herrscht Ratlosigkeit bei Mercedes. Das kann man ganz klar so festlegen. Mercedes hat etwas geschafft, was ich eigentlich für kaum möglich gehalten hätte. Sie haben das Gegenteil von Ferrari gemacht. Ja. Ferrari hat in Japan tatsächlich 2 unterschiedliche Strategien gewählt und beide zum Funktionieren gebracht. Mercedes hat sich früher auf eine Strategie versteift und die hat aber nicht funktioniert. Sie hätten zumindest auch mal splitten können. Mhm. Dann hätten sie ja eine bessere Chance, vielleicht mit einem Auto nach vorne zu kommen. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren, mehr oder weniger. Ja, also zumindest sind sie nicht irgendwie nach vorne gekommen, konnten gar nicht groß irgendwie kämpfen. Wie du richtig sagst, das ist alles nicht Schuld der Fahrer oder zumindest nicht allein. Klar, als Pilot kann man dann schon ein bisschen mitreden, so ey, wollen wir vielleicht nicht was anderes machen. Carlos Sainz hat das ja in der Vergangenheit öfter gemacht, sogar im Rennen selbst dann die Strategie ein bisschen vorgegeben oder in eine ganz deutliche Richtung gelenkt. Da erinnert mich der gute Sainz übrigens ziemlich an aller Prost mal wieder, wenn er das so macht. Also er hat wirklich einen guten Überblick. Aber wir sind noch bei Mercedes. Da lief halt nicht viel zusammen. Ich glaube, die Planlosigkeit, nenne ich es mal, und die allgemeine Verwirrung, die da im Team herrscht, schwappt auch ein bisschen auf die Fahrer über. Die sind auch ein bisschen ratlos, drehen sich dann mit ihrem Setup irgendwie im Kreis und kommen dann nicht so recht aus der Spirale raus, in der sie gerade drin stecken. Tut mir leid für sie, sie sind trotzdem ordentlich und tapfer gefahren. George Russell hat mitunter ja wirklich beinharte Kämpfe mit Piastri da ausgefochten. Das war sehr ansehnlich, war aber nicht großartig überragend. Du hast den beiden 8 Punkte gegeben, ich sehe es ein bisschen kritischer. Von mir kriegen Lewis Hamilton und George Russell die gleiche Punktzahl, nämlich 7 Punkte jeweils. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt zum Mercedes. Lass uns zum McLaren. Die haben immerhin Mercedes-Motoren.
Ja. Norris und Piastri. Norris Qualifikation 3, Piastri Qualifikation 6. Norris Rennen auf Platz 5 abgeschlossen, Piastri auf Platz 8. Norris hat von mir eine 9 von 10 bekommen, denn richtig starkes Qualifying. Was willst du machen? Also Dritter, das ist nicht besser.
Das war eine super Runde.
Also vor allem nicht in dem, wenn man das sieht, was die Ferrari zu leisten stand, ist und vor allem Red Bull. Dritter ist schon echt heftig. Und Rennen, okay, dann ist er halt hinter beiden Ferrari, hinter beiden Red Bull ins Ziel gekommen. Mehr kannst du nicht erwarten. Obwohl auch die Strategie so ein bisschen zerschossen wurde von McLaren selber. Sein Team hat ihn dann direkt hinter Leclerc in die Box beordert, was eigentlich so ein bisschen der eigenen Strategie gegenläufig war. Das hätten sie ein bisschen anders lösen müssen fast. Da war ein bisschen Panik, wo es nicht angebracht war, die da um sich gegriffen hat. Ja, also dementsprechend. Also ich gebe ihm da 9 von 10. 10 von 10 wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn das Team noch was richtig gemacht hätte und ihn dann noch ein bisschen mehr zum Glänzen gebracht hätte. Aber ist schon da in der 10 von 10 gewesen, seine Leistung. Piastri, ja, unschwenkbarer, sage ich mal, in diesem Rennen. Hat aber eine sehr gute, sehr überdurchschnittliche Leistung auch gebracht. Ich gebe ihm 7. Drei Plätze hinter seinem Teamkollegen heißt auch nicht das Maximum rausgeholt, was im Auto möglich ist. Auch in der Qualifikation nicht. Aber Norris hat schon echt so eine fast Übermenschenleistung gebracht. Da muss man sich nicht schämen und 7 von 10 sind schon echt auch eine sehr gute Wertung.
Ja, da hast du recht. Die 7 Punkte gebe ich Oscar Piastri tatsächlich auch. Hauptsächlich auch wegen der Gründe, die du genannt hast. Im Quali hätte er ein bisschen mehr rausholen können auf jeden Fall. Im Rennen, naja, hat er wirklich gut und tapfer gekämpft. Hat alles versucht, was drin war. Aber er kämpfte dann hauptsächlich, genau wie sein Teamkollege Lando Norris, gegen einen überraschend hohen Reifenverschleiß. Mhm. Den hatten die McLaren da leider zu beklagen. Deswegen ging es für beide dann eher nach hinten im Rennen als nach vorne. Was ich sehr schade fand, ich war ja vor dem Rennen sehr optimistisch, dass beide auf dem Podium würden landen können. Ist nicht so gekommen. Aber liegt da ja eher weniger an den Fahrern. Ich weiß nicht, ob Oscar Piastri da hätte viel mehr tun können dafür, dass seine Reifen besser und länger in Schuss bleiben. Wahrscheinlich schon, auch wenn er sich deutlich verbessert hat, was das Reifenmanagement angeht, im Vergleich zu seiner Debütsaison letztes Jahr. Was mir imponiert hat, dieser eine Zweikampf gegen George Russell. Da hat Oscar Piastri ja dann sofort aufgemacht, die Schikane abgekürzt, um einen Unfall zu vermeiden. Und dann war er am Funk, aber unfassbar lässig. Ich finde, der wirkt immer so.
Der hat einfach die Ruhe weg.
Wie so ein kleines, wie so ein Faultier, das gerade schon so kurz vorm Einschlafen ist. So kommuniziert er, aber im besten Sinne. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. So ganz, ganz entspannt und total so, ja, der hat mich hier gerade von der Strecke abgedrängt. Naja, guckt halt mal drauf. Und währenddessen fährt er halt irgendwie mit 320 da über die Gerade und ist halt mitten in einem Formel-1-Rennen. Müsste eigentlich voller Adrenalin sein, ja, und total irgendwie on fire und fokussiert. Und er kommuniziert da, als würde er gerade ganz gemütlich einen Tee trinken am Morgen. Naja.
Das ist bei ihm also sehr extrem. Also viele sind ja sehr ruhig.
Sehr extrem.
Und genau. Diejenigen, wo man eigentlich denken würde, okay, so würde ich selber eigentlich auch klingeln, wenn ich da wie so ein Geisteskranker über die Strecke rasen, als Verstappen und Tsunoda im Normalfall. Die klingen immer, als ob sie unter Strom stehen. Und die anderen, wirklich, genau. Also Piastri ist dann nochmal ein eigenes Level irgendwie, was die Lässigkeit angeht.
Ja. Aber ich finde es ja gut. Ja. Es ist ja genau richtig so. Ich habe, ganz kurzer Exkurs, ich habe letztens hast du deinen Podcast gehört, da ist Matt Bishop, einer der Hosts, und der war unter anderem bei McLaren tätig als Kommunikationsdirektor, Pressesprecher, irgendwie sowas. Und er hat damals mit Jenson Button mehr oder weniger zusammengearbeitet, beziehungsweise war gerade bei McLaren, als Jenson Button da gefahren ist. Und genau sowas Ähnliches hat er über Jenson Button gesagt. Da konnten die wildesten Dinge im Rennen passieren. Der war immer super ruhig, hatte eine wahnsinnige Übersicht über das ganze Rennen und hat ganz ruhig und sehr fokussiert dann mit seinem Team am Funk gesprochen immer und genau gesagt, was gerade abgeht, was er gerade braucht. Und ähnlich sehe ich das gleich bei Oscar Piastri auch. Und das ist eine sehr, sehr gute Qualität, gerade für so einen jungen Fahrer. Absolut beeindruckend, ja. Trotzdem kriegt er nur 7 Punkte von mir für dieses Rennen. Da wäre deutlich mehr gegangen, denke ich schon. Lando Norris, den habe ich noch gar nicht erwähnt, der kriegt von mir 8 Punkte. Hauptsächlich für seine, ja, wirklich großartige Quali-Leistung, Platz 3. Und da hat nicht viel gefehlt, ne? 2-3 Zehntel irgendwie auf die Pole. Aha. Das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Im Rennen wurde er auch Opfer seiner Teamstrategie, das hast du schon gesagt, des hohen Reifenverschleißes. Schwer zu beurteilen, aber damit mit ein bisschen mehr Enthusiasmus und Elan vielleicht mehr hätte rausholen können. Platzierungsmäßig denke ich aber nicht. Gegen Leclerc hat das Team halt falsch agiert und Sainz und die beiden Red Bull waren sowieso unerreichbar. Also wahrscheinlich hat er das Ergebnis maximiert, war aber eine sehr gute Leistung, trotzdem nichts super Überragendes. 8 Punkte für Norris, 7 Punkte für Piastri von mir und wir kommen zur Scuderia.
Genau, mit Charles Leclerc auf Platz 8 in der Qualifikation und Carlos Sainz auf Platz 4 in der Qualifikation. Charles Leclerc dann im Rennen auf 4 und Sainz auf 3. Und man muss sagen, Leclerc verliert so langsam so ein bisschen die Aura des Überqualifiers. Der lässt sich jetzt nämlich regelmäßig irgendwie von Sainz bügeln. Nicht, weil er irgendwie keinen Speed grundsätzlich hätte, aber weil er einfach die Reifen nicht auf Temperatur bringt. Also da hat er einfach Probleme. Der Ferrari, das ist ja auch einfach so die Konsequenz daraus, dass er so reifenschonend ist, braucht halt einfach ein bisschen anderes Treatment, um den schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.
Genau.
Wir haben ja gerade von McLaren gesprochen. Norris wahrscheinlich auch so ein bisschen der Profiteur davon, dass eben der McLaren schneller härter mit den Reifen umgeht, weil dann sind die schneller auf Temperatur, bauen aber auch schneller ab, was sich dann halt im Rennen dann negativ auswirkt, aber in der Qualifikation hilfreich sein kann. Stichwort Haas auch letzte Saison. So, was gebe ich den beiden Kameraden? Also dem Leclerc wirklich Spitzenrennen, da hat er für die Qualifikation, hat er viel dafür getan, diese eher madige Qualifikation vergessen zu machen. Die war aber halt leider wirklich madig aus Ferraris Sicht. Es heißt auch, dass sie so ein bisschen zu sehr auf Race Pace das Ganze getrimmt haben, was bei Carlos Sainz auch so eine bessere Platzierung dann auch nochmal verhindert hat wahrscheinlich. Ich glaube, grundsätzlich ist Ferrari wesentlich besser auch aufgestellt, als man es jetzt hier vermuten könnte. Ähnlich übrigens bei Mercedes, die sich gar nicht ganz so schlecht. Toto Wolff war ja da auch recht optimistisch, was China angeht. Da ist auch viel Zweckoptimismus dabei, aber wir sind bei Ferrari und da gebe ich Leclerc deswegen eine 8 und Sainz tatsächlich eine 9 oder 10, aber ich gebe ihm tatsächlich jetzt dieses Mal auch eine 10. Ist vielleicht so ein bisschen der Sainz-Hype momentan, auf dem ich selber auch ein bisschen schwimme, aber ich muss sagen, Quali hat er wirklich sehr, sehr sauber gemacht, sich da, ja klar, nur den beiden Red Bull unterordnen müssen und einem Norris, der wohl ziemlich krass überperformt hat. Und im Rennen hat er den dann aber kassiert und ist Dritter geworden. Keine Fehler gemacht, schnell gewesen. Job done, würde ich sagen.
Ja, Ich mache es auch so kurz, wie ich kann. Wertungsmäßig bin ich genau bei dir. Carlos Sainz, völlig verdient, 10 von 10. Bei Charles Leclerc gibt es eine 8 von 10. Super Rennen, miese Quali. Dafür gibt es den Punktabzug. Da sind wir uns absolut einig. Einen kleinen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen. Ferrari ist in Suzuka ohne Upgrades gefahren. Sowohl McLaren als auch Red Bull hatten neue Teile. Also ich denke, in der Realität ist Ferrari wahrscheinlich sogar noch ein bisschen näher dran, als sie es gezeigt haben. Und naja, auf einer wirklich anspruchsvollen Strecke, dann ohne Upgrades gegen die versammelte Konkurrenz, die da mit neuen Teilen kommt, Plätze 3 und 4 einzufahren, und zwar auf zwei unterschiedlichen Strategien, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Charles Leclerc mit einem Einstopp-Rennen, Carlos Sainz mit zwei Stopps. Mehr kannst du tatsächlich gar nicht verlangen. Ja. Also ich fühle mich auch bestätigt darin, als ich letztes Jahr zu Beginn des letzten Jahres gesagt habe, dass der Fred Vasseur-Effekt irgendwann eintritt. Ich hatte schon gehofft, dass er letzte Saison ein bisschen zum Tragen kommt, aber ich glaube, wir sind uns schon einig, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass Ferrari als Mannschaft auch deutlich ruhiger, besser und ja, fokussierter operiert in diesem Jahr.
Ja.
Und das stimmt mich doch sehr optimistisch auf den weiteren Saisonverlauf.
Die strahlen so Mercedes-Hochzeiten-Vibes auf und da wieder, ich glaube, Hamilton hat die richtige Hand bewiesen.
Tja, aber der alte Fuchs.
Ja.
Bin gespannt, was passiert, wenn wirklich mal Upgrades ans Auto kommen. Also allerspätestens in Imola kommt da wirklich ein großes Ferrari-Upgrade. Wenn das zündet, puh, wer weiß.
Man hat ja schon
sich dann die Red Bull warm anziehen.
Damit gerechnet, dass für Japan was kommt, aber spätestens Imola wird definitiv was kommen. Ist ja die Heimstrecke mit Monza zusammen und man darf gespannt sein. Aber dann machen wir jetzt das große Finale mit Red Bull. König Max Verstappen, der Erste, hat wieder mal das Zepter geschwungen und ist sowohl von der Pole Position gestartet, als auch natürlich dann wieder souverän Erster im Rennen geworden. Und hinter ihm, ja, so der Vizekanzler sozusagen, der auf jeden Fall diese Saison noch fest im Sattel sitzen darf, ist
Mexican Minister of Defense.
Genau, das hätte ich nicht ausdrücken können. Checo Perez, Sergio Perez, Platz 2 und Platz 2, Qualifikation und Rennen. Also alles erfüllt, alle Boxen getickt, die er zu ticken hat. Dementsprechend 10 Punkte für Verstappen. Wir, ja, fehlerlos gefahren, makellos, was willst du da machen? Und konkurrenzlos, außer eben im eigenen Team. Und Perez würde ich auch gerne 10 geben, aber ich gebe ihm 9, weil er einfach dann doch eine ganze Ecke hinter Verstappen, zumindest im Rennen, ins Ziel gekommen ist. Qualifikation war exzellent von ihm. Da hätte ich ihm wirklich dann, wenn es im Rennen genauso gewesen wäre, 10 von 10 gegeben. Im Endeffekt war es dann aber so, dass er, muss nochmal nachschauen, 12 Sekunden, 12,5 Sekunden hinter seinem Teamkollegen, das ist dann schon nicht ganz so ähnlich, aber 9 von 10 hat er sich redlich verdient. Super gemacht.
Ich sehe es minimal anders. Über die 10 von 10 bei Verstappen müssen wir nicht diskutieren. Er hat alles wieder gerockt, Pole Position, schnellste Runde auch, Sieg eingefahren, also fast alle Führungsrunden geholt, nur 5 haben ihm da gefehlt, glaube ich. Also makellose Leistung, hat sich komplett wieder rehabilitiert und ist in der Spur nach dem, etwas durchwachsenen Australien-Wochenende. Perez kriegt aber auch 10 von 10 von mir. Und zwar zum einen eben wegen dieser Qualifikationsrunde. Er war 66.000. hinter Verstappen. Das war, glaube ich, so nah wie, ich weiß nicht, ob jemals jemand so nah an Verstappen dran war in der Quali. Also das ist schon aller Ehren wert. Und gerade im Kontrast mit seinem Suzuka-Rennen vor 6 Monaten war das ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Auftritt von Perez. Hat mir auf jeden Fall imponiert. Die Abstände, die du übrigens gerne immer anführst, gerade an der Spitze gebe ich da auf die Abstände überhaupt nichts. Also ich bin mir 100% sicher, dass sobald die beiden nach vorne wegfahren, schonen die alles, was man nur schonen kann. Motor, Drehzahl runter, Reifen, alles, alles. Deswegen sind die Abstände nicht repräsentativ.
Okay.
Ich denke, wenn alle voll fahren würden immer oder so schnell, wie es halt geht und wirklich jedes Millimeterchen rausquetschen müssten an Leistung, dann wären die Abstände auch anders, in welche Richtung auch immer, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber ob der Abstand nach 5 Sekunden ist, 12 oder 18, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, Perez fährt halt einfach den Doppelsieg ein, fährt den nach Hause, hält alles an Konkurrenz da einfach hinter sich, Max kann vorne machen, was er machen will und dann passt das aus Red Bull-Sicht. Sportlich könnte es nicht besser laufen. Was neben der Strecke abgeht, mein lieber Kokoschinski, da gibt es vielleicht bald wieder Neuigkeiten. Da machen wir bestimmt mal wieder eine Spezialepisode dazu.
Aber damit zu
wir sind durch, mein Lieber.
Genau. Ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart wieder mal. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Fahrerbewertungen sind oder wenn ihr der Meinung seid, dass wir da beide besonders falsch gelegen haben oder besonders richtig. Lasst uns gerne wissen. Wir freuen uns immer auf die Interaktion mit der Community. Wir versuchen auf alle Kommentare auch so schnell wie möglich zu antworten und sind sehr gespannt auf eure Meinungen, denn das ist ja keine Einbahnstraße hier zum Glück. Weder im Podcast noch auf YouTube. Gut, auf YouTube habt ihr direkt die Kommentarsektion. Im Podcast könnt ihr dann auch auf Instagram @imkreisfahren vorbeischauen und uns da entweder liebe, kritische, konstruktiv, aber bitte personal Messages schicken oder einfach mal in einen unserer zahlreichen Posts reinschauen. Zum Beispiel unsere Racing Predictions, wenn wir die mal wieder falsch getippt haben. Könnt ihr uns da mal drauf hinweisen. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, Dave, was bleibt uns zu sagen?
Deckel drauf auf diese Episode. Ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut. Wir melden uns aller spätestens wieder mit der Vorschau auf den Kieler Grand Prix. Da freue ich mich schon drauf. Wir hatten jetzt einige Jahre lang nichts da in der Richtung. Eine Rückkehr mit vielen Unbekannten. Das erste Sprintrennen des Jahres steht vor der Tür. Wir werden ausführlich drüber reden. Vielleicht, wenn wir es hinkriegen, gibt es in der Zwischenzeit noch ein kleines Special für euch, damit ihr euch die Zeit ein bisschen überbrücken könnt. Wissen wir aber noch nicht. Wir gucken uns das aber mal an, was die Zeit gestattet und dann tun und machen wir. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr unseren Kanal hier abonniert, wenn ihr den Podcast auch abonniert, uns folgt, dann kriegt ihr die neuesten Episoden automatisch auf das Endgerät eurer Wahl. Ihr kennt das Spiel. Mir bleibt nichts mehr zu sagen. Ganz, ganz viel Vergnügen bei allem, was mit der Formel 1 zu tun hat. Hört unsere anderen Episoden, guckt, lest alte Rennen, neue Rennen. Freut euch auf einfach alles. So wie wir, denn mehr Formel 1 ist mehr gut. Ihr wisst ja.
Bis zum nächsten Mal.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.